auf Tuchfühlung, der Podcast der Tucher Kulturstiftung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf Tuchfühlung, dem Podcast der Tucher Kulturstiftung. Wer unsere Folge mit Ulrike Berninger, der Leiterin des Museums Tucher Schloss, gehört hat, der weiß, dass die Tucher Kulturstiftung mit ihrer Sammlung als Leihgeber an diesem Haus präsent ist. Doch auch im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg finden sich Objekte aus unseren Beständen. Anders als im Museum Tucher Schloss sind im Germanischen Nationalmuseum jedoch zahlreiche Leihgeber aktiv, die zum Teil in der Gemeinschaft der Stifter und Leihgeber als Verein organisiert sind. Mein Name ist Florian Abe und ich bin heute im Gespräch mit Birgit Schübel, die am Germanischen Nationalmuseum eine wichtige Schnittstelle zwischen Museum und den Leihgebern einnimmt. Über die Rolle von Leihgebern an Museen, den Charakter der Sammlungen und ihren Weg in diese Rolle. Herzlich willkommen, Birgit Schübel.
Dankeschön für die Einführung.
Liebe Frau Schübel, man stellt sich vielleicht vor, ein Museum, ein großes Haus wie das Germanische Nationalmuseum hat eine riesige Sammlung an Objekten als wirklich das größte kulturhistorische Museum im deutschsprachigen Raum und denkt vielleicht gar nicht darüber nach, wem gehören diese Objekte eigentlich. Man geht vielleicht rein und denkt, das gehört alles dem Germanischen Nationalmuseum. Aber wie ist die Lage tatsächlich hier am Haus?
Also hier am Haus ist es so, dass wir natürlich einen großen Teil der Objekte auch als Leihgaben bekommen haben. Gerade eigentlich aus dem ganzen deutschsprachigen Raum, wie ja auch schon immer in unserem Titel mit verbunden ist. Und in Nürnberg vor allem betreffend die ganzen, sag mal, patrizischen Familien oder auch Familien, die hier lange ansässig sind, private Sammlungen haben, die sie dem Museum zur Verfügung gestellt haben. Mhm. Und ja, das ist eigentlich so dieser große Punkt, den das Haus hier hat. Und vor allem auch viele seiner, sagen wir mal, Highlights sind nach wie vor in Besitz von Dauerleihgebern und insbesondere in patrizischem Besitz.
Das ist interessant. Also es gibt diese patrizischen Familien in Nürnberg, zu denen die Tucher gehören, die Familie Imhoff und so weiter und so weiter. Welche Art von Objekten geben denn diese Leihgeber in die Sammlung? Kann man das charakterisieren?
Ja, mit einem Wort. Alles. Von wirklich, wie gesagt, von kleinen, von Münzen über Fingerhüte bis hin zum Himmelbett sind von diesen Familien wirklich ganz viele Objekte hier im Haus, die zum großen Teil auch nicht ausgestellt sind, weil sie auch viel Platz wegnehmen. Aber sie sind immer zugänglich über unsere digitale Datenbank. Und wie gesagt, die Leihgeber wissen auch, welche Objekte sie hierher gegeben haben. Und deswegen ist auch dieser Verein gegründet worden, der Verein der, oder beziehungsweise die Gemeinschaft der Stifter und Leihgeber des Germanischen Nationalmuseums. Einfach weil die Intention war, die Objekte hier am Haus zu halten, in Nürnberg zu halten, was natürlich den Familien ganz wichtig ist.
Mhm. Und Sie sagen schon, es sind Patrizierfamilien unter anderem oder ehemalige Patrizierfamilien, die hier im Verein aktiv sind. Wer gehört noch zu diesen Vereinsmitgliedern?
Also es gehört zum Beispiel, also eine der großen Leihgeber nenne ich jetzt einfach bei Namen, das ist die Familie Merkel, die ja praktisch schon seit Jahrhunderten waren ja eine große Familie, die hier im Handel tätig war, die nach wie vor auch Objekte hier ans Haus gibt. Dann gibt es private Leihgeber, deren Namen ich natürlich nicht nennen kann, die auch Wert legen, dass man sie nicht nennt. Und ja, also wie gesagt, sind ganz unterschiedliche Familien, die hier sind. Und auch mit unterschiedlichen Objekten, die wirklich über die Jahrhunderte auch gehen. Also es gibt wirklich von, ich sage jetzt mal, vor- und frühgeschichtlichen Funden, die sich in Familien befanden, bis hin zu modernen Gemälden, alles, was hier im Haus wirklich den Leihgebern gehört. Und diese Familien haben sich eben in diesem Verein organisiert. Mhm. Und ich bin im Endeffekt fürs Haus hier diejenige, die der Ansprechpartner ist, wenn es Probleme gibt oder also Probleme, ich will jetzt gar nicht sagen Probleme, sondern wenn zum Beispiel eine Familie sagt, wir haben ein neues Objekt, wir würden das gerne ans Haus geben, können Sie das nehmen, dann stelle ich teilweise die Verbindung her zu den Sammlungsleitern, mache dann auch die Termine aus oder was auch ganz viel mit dem Verein ist, dass wir uns auch austauschen, wie werden Objekte ausgestellt oder Familien sagen, wir haben, ich sage jetzt mal ganz banal, meine Enkelkinder, die wissen gar nicht, was wir für eine Verbindung oder was für Verbindung besteht zu den Objekten. Können wir nicht einfach mal kommen und können wir Dinge anschauen? Dann wurden sogar Objekte aus dem Depot geholt, damit wirklich die Familie einfach weiterhin die Verbindung zu den Ausstellungsgegenständen hat.
Und das ist auch eine Ihrer Aufgaben, sagen Sie. Wie ist das Aufgabenprofil sozusagen von Ihnen zu beschreiben? Sie haben schon gesagt, Sie sind als Ansprechperson, als Schnittstelle eben eine wichtige, nehmen eine wichtige Rolle hier ein. Wie sieht diese Betreuung dann konkret aus? Sprechen Sie dann mit einzelnen Vertretern dieses Vereins? Sind Sie vielleicht auch für Akquise von neuen Objekten zuständig oder verwalten Sie eher das, was schon dort ist?
Also für Akquise bin ich jetzt eigentlich weniger zuständig, sondern es ist wirklich so, dass die Familien auf uns zutreten, weil halt, wie soll ich sagen, es gibt im Endeffekt, es ist jemand verstorben in der Familie. Da gibt es eine große Sammlung, eine Haushaltsauflösung oder eine Hausauflösung und es kann nicht alles in den Familien bleiben oder es sind wertvolle Stücke, die eventuell auch der Restaurierung bedürfen. Dann ist das Haus natürlich auch immer der erste Ansprechpartner. Es ist wirklich so, dass ich im Endeffekt diejenige bin, die als erstes meistens angesprochen wird. In ganz konkreten Fällen geht es dann wirklich an die einzelnen Sammlungsleiter beziehungsweise dann an unsere Restaurierungswerkstätten. Und da werde ich den Kontakt herstellen. Beziehungsweise, was meine Aufgabe auch ist, ist zum Beispiel einmal im Jahr ist auch immer diese Versammlung der Stifter und Leihgeber. Die findet hier im Haus statt. Und da, das ist natürlich dann auch etwas, was Vorbereitung bedarf, weil dann natürlich auch immer die Generaldirektion informiert werden muss. Die Generaldirektion nimmt daran teil. Ich würde berichten, was im Laufe des Jahres, was ich für Kontakte hatte, beziehungsweise es wird den Stiftern an diesem Tag natürlich auch immer angeboten, dass wir mal Objekte aus dem Depot holen oder wir gehen in die Sammlung oder wir schauen die neue Sonderausstellung an, in denen ja eigentlich immer Objekte von den Leihgebern mit ausgestellt sind. Und das ist so meine Aufgabe. Also wirklich so Vermittlung, sage ich jetzt mal eher. Was noch dabei war, ich war zum Beispiel auch bei den Verhandlungen zu dem neuen Leihvertrag dabei, die sehr langwierig waren, teilweise zäh, aber dann wirklich zu einem guten Abschluss kamen, muss man dazu sagen. Und dem dann auch alle Leihgeber zugestimmt haben, weil wir natürlich als Museum auch immer schauen müssen, dass auch unsere Interessen gewahrt bleiben und nicht nur die der Leihgeber. Aber wir kamen wirklich auf einen guten Konsens und die Zusammenarbeit mit dem Verein ist inzwischen wirklich, sag ich mal, sehr gut. Also auch unser neuer Direktor, Herr Hess, hat einen guten Kontakt zu den Leihgebern und jetzt ist auch so, dass ja die Leihgeber auch immer ein Sommerfest veranstalten, von denen eigentlich immer Vertreter vom Haus dabei sind, also wo ich jetzt auch schon öfters dabei war und wie gesagt, Herr Hess auch immer eingeladen ist oder jemand anderes von der Direktion und so ist der Kontakt eigentlich immer gegeben zwischen Verein und Haus.
Vielleicht können wir ein bisschen über die Organisation des Vereins sprechen. Das ist ja interessant, weil Sie hatten jetzt schon angesprochen, dass es natürlich sehr praktische Aspekte gibt. Das heißt, wie werden Leihverträge zum Beispiel gestaltet und wie ist die Kommunikation zwischen dem Haus und den Leihgebern? Aber es gibt sicherlich auch soziale Funktionen, die Sie genannt haben, denn viele der Leihgeber sind eben Vertreter ehemaliger Patrizierfamilien in Nürnberg und das ist natürlich auch, kann ich mir vorstellen, eine soziale Komponente, die dort eine Rolle spielt. Welche Bedeutung, würden Sie sagen, hat der Verein zunächst mal für die Leihgeber auch?
Für die Leihgeber. Ich denke, es geht darum, dieses ganze Kulturgut, sage ich jetzt mal, das hier über die Jahrhunderte ja angesammelt wurde und das in dem Besitz der Familien ist, einfach zu erhalten, aber auch dem Publikum zugänglich zu machen. Und es ist eigentlich auch ein wichtiger Aspekt, der hier im Haus eigentlich auch ganz hoch gehalten wird, muss man dazu sagen. Einfach zu zeigen, wie war denn das Leben vor 300 Jahren oder wie hat ein Bürgerhaus ausgesehen im 17. Jahrhundert. Haushaltsgeräte, wir haben auch Haushaltsgeräte aus dieser Zeit. Waffen, also wie gesagt, dadurch, Sie wissen ja, wie groß das Haus ist. Wir haben ja im Endeffekt wirklich alles, was es gibt. Und da ist es wichtig, dass die Familien auch gut repräsentiert sind. Und ich muss immer dazu sagen, wir sind kein Nürnberg-Museum, haben aber natürlich eben durch diese Leihgaben schon den großen Nürnberg-Bezug. Und der wird sich wahrscheinlich auch zeigen. Jetzt mache ich gleich noch ein bisschen Werbung für unsere Ausstellung 2025, Nürnberg global. Da geht's ja auch um die Bezüge. Wie hat Nürnberg in die Ferne gewirkt? Und da muss ich dazu sagen, also im Endeffekt sind da maßgeblich dran beteiligt wirklich die patrizischen Familien, die im Handel tätig waren, die Reisen gemacht haben, die Kriegszüge gegen die Türken gemacht haben. Also und da haben wir ja auch ganz viele Objekte hier im Haus. Also nicht nur Objekte, sondern auch ganz viele Archivalien, die auch hier aufbewahrt werden.
Ah, interessant.
Und von in den Familienarchivalien, die, da finden sich wirklich auch immer wirklich Hinweise über solche Reisen oder über Dinge, die man gekauft hat. Also das ist ja praktisch das Spannende, was jetzt in diesem Nürnberg global nochmal gezeigt wird. Und es geht ja bis hin nach Südamerika, bis Indien, bis China. Und gerade so diese teuren Objekte, die aus der Ferne kamen, das konnte sich wirklich nur reiche Familien leisten und in dem Fall halt die Patrizierfamilien. Und viele dieser Objekte haben wir jetzt halt hier im Haus, weil, wie soll ich denn sagen, wie gesagt, wir können hier im Haus natürlich auch die Objekte teilweise ganz anders lagern. Wir können sie betreuen. Wo sollte irgendwelche, sag ich mal, sollte man merken, dass der Zahn der Zeit an ihnen nagt, dann können wir dagegen wirken. Das ist natürlich der Vorteil, den wir hier im Haus haben. Und das wissen auch die Familien. Und ich glaube, da unterstützen wir sie auch ganz gerne. Mhm. Und das ist eigentlich so das Schöne, dass so dieses gegenseitige, sag ich schon, geben und nehmen, würde ich jetzt eigentlich sagen.
Ich finde das sehr interessant, dass eben wirklich auch Vorteile, was die Konservierung der Objekte angeht, eben mit einer Leihgeberschaft natürlich einhergehen. Sie haben gerade diese wirklich wichtige Rolle, zum Beispiel von patrizischen Sammlungen, auch für die Bestände des Hauses erwähnt. Gibt es vielleicht ein Objekt, das Ihnen einfällt, das Sie persönlich auch aus den Beständen der Leihgeber als besonders wichtig und vielleicht auch schön empfinden?
Ja, wobei ich sagen muss, ist natürlich wirklich wieder was Althergebrachtes. Aber nachdem ich aus der Goldschmiedekunst bin und aus dem Kunsthandwerk, für mich nach wie vor halt das Schlüsselfelder Schiff eines der hervorragenden Leihgaben, die von der Schlüsselfelder Familienstiftung hier im Haus sind. Und es ist sowas Einmaliges. Also wie dieses Schiff, das gibt's eigentlich weltweit nicht mehr.
Können Sie das mal beschreiben für diejenigen, die es nicht kennen?
Das Schlüsselfelder Schiff, also es ist ein ganz großes schiffsförmiger Pokal, wobei Pokal schon eigentlich untertrieben ist. Es ist wie eigentlich schon fast wie eine Schale, der schiffsförmig ist wie eine Galeere oder eigentlich wie eine Karacke, muss man eher sagen, wie so ein Handelsschiff. Und es ist silber vergoldet, sehr groß. Es ist bestückt mit kleinen Soldaten, mit Mönchen, mit Passagieren, die in der Takelage hängen, die auf dem Deck herumlaufen. Und schon allein dieses Schiff ist so eine ganze Geschichte für sich, die man bei einer Führung erzählen kann. Und wie gesagt, Goldschmiedearbeiten sind immer eine spannende Sache. Wir haben von den Familien dann noch mehr hier von Goldschmiedearbeiten, also viele Pokale. Gerade wie auch schon gesagt, mit dieser weltweiten, mit dem weltweiten Handel. Wir haben Straußeneipokale, wir haben Nautilusmuscheln, die zu hervorragenden Pokalen gearbeitet wurden. Und das ist natürlich was, was die Leute auch anspricht. Also was glitzert und glänzt, ist immer sehr schön. Also ich komme ja auch bloß, wenn ich auch ans Tucherschloss denke, an das Limoges-Geschirr, das ja auch so einen Bezug zum Handel hat. Oder der Pokal von Wenzel Jamnitzer, also es sind ja hier Namen, weil Sie merken schon, ich bin natürlich sehr goldschmiedeaffin.
Ja.
Und das ist, oder auch, wir haben auch Gegenstände, die von Leihgebern hier ins Haus gegeben werden, die zum Beispiel auch familiär einen großen Bezug haben, die dann auch eigentlich ab und zu mal wieder geholt werden von den Familien, sei es zu einer Hochzeit oder sei es zu einem Schützenfest. Mhm. Also wenn der Schützenkönig gekrönt wird von den Schützenpokalen. Also es gibt da schon immer noch heutzutage Bezüge, dass man sich solche Objekte nochmal aus dem Haus holt. Bei uns wurde es zwar immer etwas mit Bauchgrummeln gesehen, ja, aber auf der anderen Seite, es wurden Objekte extra dazu gestiftet, zu bestimmten Anlässen verwendet zu werden. Und diese Tradition ist halt einfach total schön, wenn die weitergelebt wird.
Das ist wirklich sehr interessant, weil natürlich in einem normalen Museumskontext Objekte des Museums eigentlich ihrer ursprünglichen Funktion enthoben werden. Das heißt, es ist ja nicht üblich, dass vor einem ehemaligen Altar auf einmal eine Messe gelesen wird oder so. Ja, sobald ein Altar im Museum ist, ist er seiner Funktion enthoben. Und das ist dann explizit bei den Leihgaben der Leihgeber sozusagen anders. Ja?
Es ist anders. Also Sie haben ja, ich meine, die Leihgaben sind Leihgaben. Also sie sind immer noch im Besitz, Eigentum der Familie. Die können natürlich sagen, ich möchte sie rausholen. Wir können natürlich sagen, ist gut. Oder bei gewissen Objekten sagen wir dann schon, also würden wir nicht gerne hergeben. Aber bei manchen ist es eigentlich schon so, dass man sagt, es drücken wir ein Auge zu. Wir haben eine gute Restaurierungswerkstätte. Es passiert, ist auch noch nie was passiert. Also ich habe das in der Regel noch gar nicht mitbekommen, dass was ist. Und die Sachen waren auch immer ganz pfleglich behandelt. Aber gerade wenn ich jetzt so einen Pokal habe, also ich muss nochmal auf die Familie Mergel zum Sprechen kommen, die haben den sogenannten Freud-Pokal. Das ist ein kleiner Goldschmiedepokal in so Muschelform. Der wurde explizit zusammen mit einem Gedicht gestiftet, um bei Festen, also Freude zu spenden, und daraus wurde getrunken. Und dieser Pokal kam bis vor einigen Jahren wirklich immer wieder, kam die Familie, können wir zu Hochzeiten oder taufen. Inzwischen ist es auf einen kleineren Pokal umgeschwenkt, weil der Freud-Pokal schon etwas Besonderes ist. Aber wie gesagt, der ging immer noch außer Haus.
Interessant.
Ja.
Fallen Ihnen vielleicht auch Leihgaben der Tucher Kulturstiftung ein, die vielleicht besonders interessant sind für die Museumsbestände?
Also wir fallen eigentlich hier im Haus, finde ich ja immer noch diesen Teppich. Das ist für mich eines der herausragendsten Werke mit dir, dieser Teppich mit der Geschichte des verlorenen Sohnes, der ursprünglich ja in St. Sebald hing.
Als Dorsale, glaube ich.
Als Dorsale, genau. Und dieser Teppich ist natürlich ein herausragendes Stück. Und der blieb mir auch sehr in Erinnerung, muss ich sagen, weil wir haben den mal im Zuge dieser Revision auch ausgelegt und im Zuge auch des Bavarikon, dieser ganzen Geschichte, die im Bavarikon, dem, sag ich jetzt mal, virtuellen Tuchermuseum gezeigt wird.
Also viele auch bayerischer Bestände, ja, also von Häusern, die in Bayern eben ansässig sind, kann man dort digital erleben, auch über unsere Webseite einsehbar, die tucherschen Bestände.
Ja, und da war das natürlich schon ein Erlebnis, diese Dorsale mal zu sehen, weil die halt wirklich sehr alt ist. Mhm. Und wenn man sich vorstellt, dass die wirklich über Jahrhunderte eigentlich in der Sebalduskirche hing und Gott sei Dank diese schweren Kriegsschäden auch überstanden hat. Also es ist schon beeindruckend. Wir haben auch noch Gläser hier von der Familie Tucher, die im Moment leider nicht ausgestellt sind, weil diese ganze Sammlung auch neu konzipiert wird. Und also Sie sehen, wie gesagt, dadurch auch gleich mal wieder die Bandbreite vom Glas bis hin zum Teppich.
Ja,
und das sind so, das ist eigentlich das, was mich am meisten beeindruckt. Also ich fand diese Geschichte auch sehr toll mit dem Teppich, muss ich sagen.
Und Sie haben gerade schon das Thema Revision angesprochen. Vielleicht können wir ein bisschen auf die Geschichte des Vereins auch eingehen und die Bedeutung, die der Verein mit den Leihgebern auch für das Museum hat. Lässt sich vielleicht zunächst mal gefragt auch prozentual sagen, wie viele der Exponate des Museums in Leihgeber-Eigentum sind im Vergleich zu dem Eigentum des Museums selbst?
Also ich muss jetzt ganz echt gestehen, das ist so eine Frage. Also ich gehe mal davon aus, vielleicht 60-70%.
Doch, so viele, ja.
Ja, es ist schon viel. Wobei man halt dazu sagen muss, es sind nicht alle Leihgeber in diesem Verein.
Ach so. Mhm.
Also es gibt schon auch Leihgeber, die nicht in diesem Verein sind. Und da habe ich jetzt, muss ich ganz echt gestehen, den Überblick nicht so. Aber es ist schon ein sehr großer Teil, was im Besitz von Leihgebern ist. Und aber halt Dauerleihgaben, die wirklich seit Jahrzehnten oder wie gesagt teilweise schon über Jahrhunderte hier sind, also seit Jahrhundert, einem Jahrhundert.
Ja.
Und das war halt auch so diese Sache mit der Revision. Einfach, wenn Sie Leihverträge sehen, die 1875 abgeschlossen wurden und die ganzen Objekte drauf sehen, dann war das für mich am Anfang natürlich, habe ich mir gedacht, oh, kenne ich nicht, weiß ich gar nicht, haben wir das noch?
Können Sie noch mal sagen, was unter Revision zu verstehen ist?
Also unter Revision versteht man praktisch zu überprüfen, was haben die Leihgeber ans Haus gegeben? Welche Objekte kamen und kamen wann? Also es ist ja nicht so, dass das alles auf einmal ins Haus kam, sondern es kam wirklich über die Jahrzehnte. Also wie gesagt, seit Gründung des Hauses kommen Objekte immer wieder. Ist auch jetzt noch so, dass Leute an uns herantreten und sagen, wir haben das, können Sie das der Stiftung beifügen, können Sie das zu den Leihgaben stellen, was wir natürlich immer sehr gern machen. Und diese Revision hat teilweise schon ganz spannende Dinge ergeben, muss man dazu sagen, weil manchmal hieß es, es gab ja auch, muss ich mal dazu sagen, es gab nach dem Krieg eine große Revision, wo auch nochmal alles untersucht wurde und da hieß es leider oftmals verschollen oder zerstört oder verbrannt. Aber es hat sich trotzdem teilweise gezeigt, dass manche Sachen dann doch ganz wieder aufgetaucht sind. Also wir sagen ja immer, das Haus verliert normalerweise nichts.
Wo taucht denn sowas auf?
Also mal ganz echt gestehen, in Depots.
Ach ja, okay.
Und dann sind die halt, wie muss man dazu sagen, in den Depots, wir haben sehr viele Depots, sehr viele unterschiedliche Sammlungen. Und dann kann es schon auch mal passieren, dass eine Sammlung meinetwegen an die Bibliothek geht und dann kommt eine Kiste mit Büchern und dann findet man in dieser Kiste mit Büchern plötzlich auch noch eine kleine Schachfigur, die ja da gar nichts zu suchen hat. Mhm. Und das sind so Dinge, die dann für uns schon auch immer ganz spannend sind. Oder manche Sachen, die stehen auch ganz offensichtlich in den Depots. Und dann geht man einfach, ja, weil es einfach so selbstverständlich ist, man geht dann vorbei und wenn man es mal genauer anschaut, sieht man halt einfach, okay, es gehört doch der Familie. Wir haben ja alles in Inventarbüchern verzeichnet. Also wie gesagt, wir finden sehr, sehr viele Sachen wieder und die eben schon wirklich kurz nach dem Krieg als verschollen gegangen. Ich meine, es wurde viel zerstört, darf man natürlich nicht vergessen, aber ein Großteil der Objekte war hier. Wir waren ja eigentlich auch Aufbewahrungsort für viele Familien, wenn sie gerade so, ich gehe jetzt mal, so sage ich jetzt mal gerade so Rochuskapelle von der Kapelle von der Familie Imhoff, da hatten wir viele Objekte im Haus. Wir hatten auch von der die ganze Sammlung der Familie Tucher hier im Haus bis 1968, bis das Tucherschloss dann wieder erbaut wurde. Also es gab ja hier im Haus einen extra Tuchersaal, wo ganz viel ausgestellt wurde, was man sich jetzt im Tucherschloss anschauen kann.
Das ist auch ein interessanter historischer Aspekt, der sich, glaube ich, nochmal als einzelnes Thema nochmal ausführen lassen könnte. Es gibt auch von diesem Tuchersaal am Germanischen Nationalmuseum auch Fotos, die im Stadtarchiv sind und die auch über Bavaricon eingesehen werden können. Frau Stübel, ich würde mich auch interessieren, wie Ihr Weg in diesen Verein war oder zu dieser Schnittstelle. Wie sind Sie eigentlich dazu gekommen in Ihre Rolle hier?
Also in die Rolle kam ich eigentlich dadurch, dass ich bin seit 1999 immer wieder am Haus, zwischendrin mal weg, aber da trotzdem nie so richtig weg, eben im Zuge dieses Goldschmiedeprojektes. Und dann war es so, dass eben dieser Leihgebervertrag neu erstellt werden musste. Es war ein Wunsch dieser Gemeinschaft der Stifter und Leihgeber und einfach alles auf den gleichen Nenner zu bringen, weil jede Familie hatte ja einen eigenen Leihvertrag, die teilweise, wie schon erzählt, über 100 Jahre alt waren und das wollte man eben auf den neuesten Stand bringen. Und dieses erforderte eigentlich nochmal den Bestand der Leihgaben für die einzelnen Familien aufzunehmen. Das war eine Sache, die wirklich 1,5 Jahre gedauert hat. Mit der wurde ich dann betreut. Und es war eben diese spannende Geschichte, dass ich halt, deswegen erzähle ich auch immer, wir haben vom Fingerhut bis zum Himmelbett alles in sämtlichen Sammlungen unterwegs war und vor allem in den Depots, was natürlich spannend ist, was viele Leute gerne machen würden, weil es da natürlich fast spannender ist wie in der Dauerausstellung. Und da kam ich praktisch auch mit allen Familien in Kontakt, weil ich natürlich auch Nachfragen hatte. Und Dann war es so, dass 2020 Thomas Eser, der meine Stelle im Bezug als eben Schnittstelle vorher inne hatte, an die Stadt gewechselt ist, an die Stadt Nürnberg als Leiter der städtischen Museen. Und dessen Aufgabe habe ich dann übernommen. Mhm. Und daraufhin war ich dann eigentlich immer bei jeglichen Versammlungen, die einmal im Jahr stattfinden, dabei. Bin halt dann auch, wie gesagt, am Organisieren für die Familien oder halt auch an Vermitteln, wenn irgendwas ist. Und ich glaube, dass das Verhältnis inzwischen eigentlich wirklich gut ist mit den Familien. Kann Toll. Man ganz gut sagen.
Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig auch für die Leihgeber und die Museumsseite, jemanden in dieser Rolle zu haben, die auch kunsthistorisch ausgebildet ist, um sozusagen sowohl in der Fachkompetenz als auch im Sozialen eben das abdecken zu können. Und Sie selbst sind ja Kunsthistorikerin.
Ich bin Kunsthistorikerin, ja.
Und haben davor, wie Sie ja gesagt haben, auch schon in diversen anderen Projekten am Haus gearbeitet. Und ich glaube, es ist auch nicht untertrieben zu sagen, dass Sie jetzt auch nicht nur für den Verein tätig sind hier am Haus, sondern noch diverse andere Aufgaben auch übernehmen, oder?
Ja, also für mich ist es schon so. Für mich ist der Verein eine Aufgabe, die ich im Haus habe. Wie gesagt, wichtige Entscheidungen dem Verein betreffen, treffe sowieso nicht ich, sondern ich, wie gesagt, vermittle. Also im Endeffekt ist immer Direktion die letzte Instanz, wenn irgendwas ist. Aber ich habe hier im Haus, also wie gesagt, die letzte Zeit war ich auch bei dem großen Umzug erst tätig, eben das Tiefdepot. Und jetzt seit längerer Zeit aber schon in der Neueinrichtung des Rittersaals, weil die jetzige Waffensammlung umzieht in diesen alten Altbau mit den Säulen, der eigentlich historisch schon immer als Waffen- oder Rittersaal gedacht war. Und da bin ich jetzt im Moment eigentlich ganz stark eingebunden. Und habe natürlich auch mal, muss ich ganz echt gestehen, wieder von Goldschmiedekunst zu Waffen ist natürlich auch so eine Sache, wobei sich dann im Nachhinein eigentlich herausstellt, dass es trotzdem auch viele Berührungspunkte gibt, gerade in Bezug auf so Ätzungen, Gravierungen auf Rüstungen oder Schwertern oder so. Also es spielt im Museum eigentlich immer alles ineinander.
Interessant. Und ich glaube, für alle, die Ihnen zuhören, die bekommen eine Idee davon, dass sie eben eine breite Expertise auch haben. Und für diejenigen, die unsere Webseite regelmäßig besuchen, die werden dort auch einen Beitrag auf dem Tucher Kulturblog von Ihnen finden, in dem Sie sich über die Bartholomäuskirche und die vor allen Dingen nachreformatorische Ausstattung und die Stiftung der Familie Tucher eben auch mit denen auseinandersetzen.
Ja, das war eigentlich auch so, ist auch aus der Revision und aus dem Bavarikon entstanden, weil ich mich mit den tucherischen Monumenta befasst habe, die sich im Stadtarchiv befinden. Und diese tucherischen Monumenta sind wirklich ein ganz wichtiger Beitrag, um zu sehen, was hat die Familie Tucher an Kirchen in Nürnberg und in Umland gestiftet. Und dabei stieß ich eben auf die Bartholomäuskirche. Und ich sage immer, das ist so ein kleiner Schatz außerhalb der Stadtmauer, weil man, ja, die geht immer so unter zwischen St. Sebald und St. Lorenz und der Frauenkirche. Keiner geht hin spazieren. Und gerade so dieser Charakter, dieser eigentlich noch dörfliche Charakter, in dem die Kirche steht und die Objekte, die da sind. Sicherlich war die Ausstattung früher dort mal noch viel, viel spektakulärer. Aber ich finde es immer ganz faszinierend, diese Kirche noch. Und ich glaube, da gibt es noch viele andere Kirchen, die im Endeffekt die gleiche Wertschätzung haben sollten wie eben St. Bartholomäus, wo ich jetzt eben versuche, mal einfach so ein bisschen ans Licht oder ins Bewusstsein der Leute zu bringen.
Also ich kann nur empfehlen, diesen Beitrag zu lesen auf dem Tucher Kulturblog und sich da mal ein Bild zu verschaffen. Liebe Frau Schübel, ich bedanke mich herzlich für das Gespräch, für die Einblicke hinter die Kulissen der Museumsarbeit, auch mit den Leihgebern. Und wer noch mehr erfahren möchte über Frau Schübels wissenschaftliche Tätigkeit, kann gerne auch auf den Tucher Kulturblog schauen. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal der bereits letzten Folge dieser Staffel des Podcasts auf Tuchfühlung mit Tobias Lange vom Bayerischen Landesdenkmalamt. Vielen Dank, Frau Schübel.
Herzlichen Dank für die Einladung.